Mal angenommen, du bekommst jetzt Hausbesuch und da wird die IT beschlagnahmt. Was machen die damit?
Alles, was du da sehen kannst, das können die auch sehen. Und alles, was die da sehen können, kann auch eine Software auslesen und dann automatisiert aufarbeiten. Aber es gibt eine Handvoll Fälle, wo halt nach einer fingierten Kontrolle irgendwas auf irgendeinem Laptop installiert war. Und deshalb würde ich persönlich Gegenstände dieser Art, die ich von der Polizei zurückbekomme, nie wieder nutzen. Muss ich den PIN-Code rausgeben? Nein. Können die Touch-ID und Face-ID erzwingen? Sie dürfen es. Die machen es auch, und wenn man sich widersetzt, ist es ein Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, das ist eine Straftat.
Du bist unterstützter Athlet und kommunizierst über einen sicheren Messenger mit deinem Coach oder deinem Dealer, und dieser Messenger wird jetzt eingestellt. Herzlich willkommen zum heutigen Doc Talk hier aus dem Invictus Gym in Hamburg. Heute mal wieder die zweite Runde mit Mike und mir. Ja, Mike, da haben wir schon das Thema genannt, Thema Messenger. Also ich nutze ja auch im Coaching zum Beispiel Signal. Es gibt ja noch andere Messenger, die so ein bisschen eine höhere Sicherheit suggerieren. Der ein oder andere, ich glaube, da hatten ja neulich auch schon mal das Thema, dass Signal auch gedroht hat, aus Europa zum Beispiel zurückzugehen bei diesem neuen Gesetz, was ja doch nicht gekommen ist. Aber es gibt ja noch andere. Und da habe ich gehört, da ist jetzt einer davor, dass er wohl eingestellt wird. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja. Also vielleicht, um die Leute abzuholen, die das noch nie gehört haben. Erstmal Glückwunsch, alles richtig gemacht. Ihr nutzt wahrscheinlich einen Messenger, der nicht eingestellt wird, der das noch nicht in seinem eigenen Benutzerinterface angekündigt hat. Also konkret aktuell der Fall, das ist der Session Messenger, der, denke ich, nicht so verbreitet ist, aber was die Sicherheitsarchitektur angeht, schon ein sehr guter Messenger ist und auch derzeit noch existiert, wobei jetzt die Gerüchte gerade wieder in die eine oder die andere Richtung gehen, ob das denn fortgeführt wird oder nicht. Hintergrund dieser Meldung war, dass die Finanzierung nicht mehr gesichert ist. Es ist bei letztendlich allen Projekten dieser Art ja so, dass die auf Werbeeinnahmen völlig verzichten, weil sie keine Werbung schalten und weil sie einfach schon aufgrund ihres Konzepts und ihres Ansatzes auch keine Daten ansammeln, die man irgendwie zu Geld machen könnte, um sie zum Beispiel dann für ein Tracking für Werbepartner interessant zu machen, wie es ja, offensichtlich bei Instagram oder Meta generell der Fall ist.
Ja.
Und das führt natürlich dazu, dass solche Dienste auf eine andere Art der Finanzierung angewiesen sind, auf Spenden größtenteils. Wer das noch nicht mitbekommen hat, bei Signal gibt es regelmäßig diesen Button, jetzt spenden.
Genau.
Kann ich auch nur ermutigen, von diesem Button hin und wieder mal Gebrauch zu machen. Das müssen keine großen Beträge sein. Das kann mal 5 € sein oder so oder 10. Wenn man der Meinung ist, man nutzt das regelmäßig und man hat den Eindruck, dass das doch zur eigenen Sicherheitsarchitektur beiträgt, finde ich, kann man da mal einen kleinen Obolus dalassen für die Entwickler. Jedenfalls Thema aktuell für diejenigen, die Session benutzen. Da war es jetzt so, dass eine Meldung kam, das Ding wird jetzt eingestellt, und das hat ja zwei Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, Session ist üblicherweise nicht mit einer Telefonnummer verknüpft, sondern es gibt dann halt einen Account, mit dem man schreibt. Mhm. Wenn das Ding jetzt weg ist und vielleicht sogar für diejenigen von euch, die das benutzen, aber dann nicht so oft reinschauen, weil die das halt wirklich nur für den Kontakt zum Dealer nehmen und jetzt in letzter Zeit keinen Bedarf hatten, die werden vielleicht böse überrascht, wenn die das nächste Mal reinschauen wollen und die App gibt es gar nicht mehr. Denn dann ist natürlich auch der Kontakt zu diesem Dealer weg. Oder abstrahiert auf jedes andere Szenario, der Kontakt zu eurem Gesprächspartner ist dann halt weg, wenn der einzige Kontaktkanal nicht mehr existiert. Und das war jetzt das Thema bei Session. Und dann ist einerseits natürlich die Frage, was sollte man möglicherweise als Alternative ins Auge fassen? Aber vorgelagert natürlich auch die Frage, warum benutzt man nicht was größere Verbreitung genießt. Also Telegram, WhatsApp, Signal, was auch immer, iMessage, Trema, diese ganzen Dienste, die sind ja auch verfügbar.
Trema ist dieser Schweizer, glaube ich, der auch unabhängig von der Nummer, glaube ich, läuft. Ja.
Der hat eigentlich in dieser Sicherheitsbubble auch einen ziemlich guten Ruf
und
ist auch schon sehr, sehr lange am Start. Also ich nutze den, glaube ich, schon seit
seit 20 Jahren ungefähr. Sehr wenige Leute. In der Schweiz ist er verbreiteter, aber ich glaube in Deutschland nicht so.
Es ist generell ein Thema, je nutzerfreundlicher so eine App gestaltet ist, umso größer ist natürlich die Verbreitung. Und bei den Apps der großen Anbieter natürlich auch, je besser so eine App integriert ist in das gesamte Universum dieses Anbieters, umso größer ist die Verbreitung. So ist es ja beispielsweise mittlerweile bei Instagram so, dass man da auf seinem Profil einen WhatsApp-Button anbieten kann, was natürlich dazu führt, dass viele, die Instagram geschäftlich nutzen, dann den Erstkontakt entweder über den Instagram-Chat haben oder halt über WhatsApp. Das ist auch bei mir so. Ich habe ja die Möglichkeit, sowohl per Instagram mit mir Kontakt aufzunehmen, als auch per Messenger, also insbesondere WhatsApp. Und das wird auch rigoros genutzt. Also ich möchte bald sagen, der Erstkontaktkanal über den WhatsApp Messenger ist mittlerweile die Nummer 1.
Ja.
Ist stärker genutzt als alle Online-Formulare irgendwelcher Websites und auch stärker genutzt als E-Mail. Das war vor geraumer Zeit noch anders. Und ich glaube, das war auch die Zeit, als diese Integration noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, man hat dann irgendwo auf einer Website oder auf einem Social-Media-Kanal eine E-Mail-Adresse gefunden, um denjenigen anzuschreiben. Jetzt nimmt man halt den Messenger, auch den Facebook-Messenger, also den ganz normalen Messenger, der in Facebook integriert ist. Und das Problem der sicheren Messenger ist natürlich, dass die da nicht integriert sind.
Also da ist das auch so ein Punkt auf der geschäftlichen Seite. Ich nutze zum Beispiel auch WhatsApp für die Erstkontakte und auch das ganze Onboarding lieber. Da habe ich die Leute irgendwie greifbarer. Sie sind schneller, also es ist einfach unkomplizierter, schneller. Und ich glaube, da reißt auch der Kontakt zu Kunden nicht so schnell ab wie jetzt bei E-Mail oder bei Instagram hast du halt so viele auch oberflächliche Nachrichten. Mhm. Bei WhatsApp ist halt schon in der Regel etwas Konkreteres. Also ich versuche die dort schon auch. Inzwischen haben wir das ja auch auf meiner Webseite umgestellt. Da kannst du jetzt inzwischen direkt mich über WhatsApp kontaktieren. Das ging halt bei der alten Webseite noch nicht. Dann ging es immer über E-Mail und dann hast du immer das Problem, meine E-Mails sind teilweise im Spam-Filter gelandet und das haben wir jetzt alles jetzt umgangen. Ja. Und das ist schon für mich auch ein bisschen einfacher. Wobei ich dann auch auf Signal wechsle, sobald das Coaching startet, weil ich mir bisher eingebildet habe, dass es dort irgendwie ein Stück weit sicherer ist. Ne? Jetzt kannst du mich vielleicht vom Gegenteil überzeugen. Das wäre vielleicht auch mal spannend zu sagen, was du für ein Ranking vielleicht, das können wir gleich mal besprechen, was für ein Ranking du sehen würdest. Was ist der sicherste Messenger und wo würdest du die Finger davon lassen?
Also man muss immer bei jedem Ranking eigentlich auch eine Abstufung zwischen den Punkten machen, die man wichtig findet.
Ja.
Und ein wichtiger Punkt, gerade für den Alltagsgebrauch, ist natürlich, wie verbreitet ein Messenger ist. Denn es nützt mir ja nichts, wenn ich den allersichersten Messenger benutze. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob der noch benutzt wird. Es gab lange Zeit BitMessage. Das war so ähnlich wie das Bitcoin-Protokoll. Also völlig dezentral. Es hat zum Teil auch eine Stunde gedauert, bis die Nachricht angekommen ist.
Oh, yeah.
Aber die war halt dann über so viele Nodes gegangen, dass sie auf jeden Fall vollkommen anonym war. Und natürlich trotzdem nachvollziehbar war auf einer Blockchain halt. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Konzept, aber um jetzt zu sagen, bring mir noch drei Brötchen mit, ist es vielleicht nicht geeignet.
Und
da kann man natürlich dann sagen, sowas muss einen gewissen Kompromiss finden zwischen Sicherheitsarchitektur und Verbreitung und Usability letztendlich. Wo man aber jetzt sagen kann, es gibt schon echt interessante Alternativen, die auch diesen Usability-Faktor, also wie einfach ist so ein Ding letztlich als App auf einem Smartphone zum Beispiel zu benutzen.
Ja.
Und da war Session schon ziemlich vorne mit dabei. Ist halt total einfach zu benutzen. Das ist genauso einfach zu benutzen wie ein WhatsApp-Chat. Trema auch. Und SimpleX oder Simplex, je nachdem, wie man es ausspricht, jetzt, was so als Nachfolger für Session gehypt wird, auch so ein dezentraler Ansatz und auch eine sehr starke Community mit einem Open-Source-Ansatz, wo man den Quellcode einfach auditieren kann, wenn man es kann. Und wenn man es nicht kann, kann man sich zumindest darauf verlassen, dass viele das machen, die das können. Einfach auch, weil die vielleicht im Konkurrenzverhältnis stehen, weil sie für Signal arbeiten oder so. Die werden natürlich dann interessiert daran zu sagen, das Ding ist unsicher. Das heißt, diese Audits laufen aus verschiedenen Interessen über einen offenen Quellcode und das ist für diejenigen, die sich dafür interessieren, möglichst sicher zu kommunizieren, natürlich ein schlagendes Argument. Da ist jetzt nicht so wichtig, ob das als Button in Instagram integriert ist.
Ja.
Das würde vielleicht für WhatsApp
sprechen. Die Frage, um welchen Kontext es geht, um welche Art der Kommunikation. Was würdest du jetzt sagen, ist so für Leute, die diese PED-Thematik, die bei uns im Bodybuilding schon sehr relevant ist, um dort Dinge zu sprechen, sei es Protokolle, sei es vielleicht auch Beschaffung, also dass man mit seinem Dealer Kontakt aufnimmt oder sowas. Auch das wird ja gemacht. Das ist ja im seltensten Fall so, dass das irgendwie über im Gym oder so läuft. Heute ist das ja alles so ein bisschen mehr über. Es gibt ja diverse Telegram-Kontakte, das ist jetzt kein Geheimnis, ne? Für verschiedene, auch die ganzen Shops an sich, die arbeiten meist alle über Telegram. Wie würdest du das denn so einschätzen?
Da gibt es ja immer zwei Blickwinkel. Es gibt einmal denjenigen, der das als Anbieter macht, also sei es jetzt der Dealer oder vielleicht auch ein Coach oder jemand, der halt mehrere Leute damit bedienen möchte. Und dann gibt es den, der bedient wird. Und dann gibt es immer noch das Problem, jemand, der sich zum Beispiel mit seinem Coach unterhält und jetzt Themen bespricht, die er sich auch für längere Zeit irgendwie merken muss, also vielleicht irgendwo dokumentiert, vielleicht aufschreibt oder vielleicht per Screenshot sogar dokumentiert. Bei diesen Punkten denke ich nicht, dass der Übertragungsweg das eigentliche Sicherheitsrisiko ist, sondern da kommt es letztlich immer darauf an, was verbleibt auf dem Endgerät, wie sicher verbleibt es dort, ist es verschlüsselt oder ist es nicht verschlüsselt und was passiert mit diesem Endgerät? Wird das vielleicht mal sichergestellt? Wenn es sichergestellt wird, kann es ausgewertet werden oder ist es technisch nicht möglich? Wenn es denn technisch möglich ist und wenn es ausgewertet werden kann, und dann irgendwelche Chat-Inhalte im Nachhinein gespeichert sind, einfach für denjenigen, der sie nochmal lesen möchte. Dann ist es egal, wie die zustande gekommen sind und welcher Übertragungsweg dafür genutzt wurde. Das heißt, unter diesem Aspekt gibt es ganz andere Sicherheitsfeatures, wenn man sie so nennen will, die man beachten sollte. Der oberste Punkt, das wichtigste Gebot, ist immer Datensparsamkeit. Und wenn das nicht möglich ist, weil man sich ja nicht alles merken kann, natürlich die Frage, wie speichert man seine Daten so, dass man nur selbst drankommt und alle anderen von diesen Daten ausschließen kann, selbst wenn sie das Gerät in der Hand halten. Mhm. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Einer, der mir spontan einfällt, sind halt verschlüsselte File-Container, sowas wie VeraCrypt und Co. Das gibt es auch für Smartphone-Apps. Das heißt, man kann beispielsweise einen Container, der dann Textdateien beispielsweise beinhaltet, in sowas wie einer Dropbox oder einem Google Drive oder so speichern und den auch wirklich nur aufmachen, wenn man die Passphrase kennt. Also das kann dann auch nicht Google machen, das kann auch nicht Dropbox machen. Es liegt dann nicht offen in der Cloud, sondern es liegt dann in einem verschlüsselten Container. Und alles, was man an Informationen möglichst geheim halten möchte, packt man in diesen Container. Und wenn der nicht gemountet ist, der ist dann, also wenn man es auf einem Rechner anschaut, ist das vergleichbar mit einem Laufwerk, was eingebunden ist. Und wenn er dann nicht mehr gemountet ist, ist dieses Laufwerk einfach weg. Mhm. Dann kann man den auch noch, da gibt es 1000 Spielarten, aber man kann diesen Container auch in einem Bild verstecken zum Beispiel. Und dann hat man vielleicht ein Album mit 500 Bildern und eins dieser Bilder ist halt ein File-Container. Und der File-Container, der nur Text beinhaltet, der ist auch winzig. Da ist schon, das ist diese sogenannte Steganographie, also nicht die Kryptographie, sondern da geht es dann letztlich darum, was zu verstecken. Das ist dann die Nadel im Heuhaufen. Und dann ist das ein weiterer Sicherheitsvektor, wenn man anfangen möchte, die Datei zu brechen, mit einem Brute Force zum Beispiel, also wo man einfach willkürlich Passwörter ausprobiert, muss man erstmal wissen, welche Datei das ist. Und wenn man da 500 Dateien findet, die alle aussehen wie ein Bild, ist das der erste schwierige Punkt, den man überschreiten muss, um anzufangen. Also das wäre erstmal so ein Konzept, wenn es darum geht, die Sachen auf dem Gerät sicher zu speichern. Wenn man das abgedeckt hat, dann ist ja die Frage, ob man auf dem Übertragungsweg eine gewisse Sicherheit herstellen muss, eher eine Frage, wird man denn jetzt als Einzelner überwacht? Also hängt man zum Beispiel in irgendeiner Überwachungsmaßnahme. Die Wahrscheinlichkeit dafür, jetzt mal realistisch betrachtet, auch wenn da andere Szenarien ständig an die Wand gemalt werden, die ist relativ gering. Also dass man jetzt als Endkunde, der sich PEDs bestellt, in einer TKÜ-Maßnahme hängt, ja, eher unwahrscheinlich. Vielleicht in einer TKÜ-Maßnahme aus anderem Anlass, weil man in einer organisierten Kriminalität oder im Rockermilieu verkehrt oder weil man ein riesen Steuerhinterziehungsverfahren gerade hat, das mag sein, aber es ist jedenfalls nicht die Regel, weil irgendjemand vermutet, dass man seine PEDs bei Biolab oder so bestellt, dass man deshalb eine Telefonüberwachung bekommt. Was natürlich immer sein kann, dass der Gesprächspartner zufällig in der Überwachung hängt, sprich zum Beispiel der Dealer. Und da ist es natürlich von Vorteil, einen sicheren Weg zu nehmen, aber da nimmt ja auch gar keiner einen unsicheren Weg. Der unsichere Weg hier wäre ja erstmal ein normales Telefonat auf einer Telefonleitung, was, denke ich, überhaupt niemand mehr benutzt. Oder halt eine SMS, was auch keiner benutzt. Oder dann halt sowas wie ein nicht verschlüsselter Telegram-Chat, was schon wieder in eine Richtung geht, die vielleicht viel genutzt wird, weil hier, so jedenfalls meine Kenntnis aus ein paar Ermittlungsakten, tatsächlich die Möglichkeit besteht, Hintertüren zu nutzen. Also mir ist konkret ein Fall bekannt, da hat es das BKA geschafft, eine Backdoor einzubauen. Also keine richtige Backdoor, sondern die haben über diese Möglichkeit, bei Telegram weitere Geräte in einem Account anzumelden, sich selbst Zutritt verschafft. Und wenn man das macht, dann kann man die Chats synchronisieren und kann die halt mitlesen. Ja. Und das wäre für mich jetzt ein Argument zu sagen, Telegram würde ich nicht benutzen. Ich bin mir nicht sicher, wie es...
Möglicherweise wird das schon
Ist möglicherweise auch der Grund, warum die da bestrebt waren, einen Fuß in die Tür zu kriegen und warum das gerade bei Telegram funktioniert. Ja. Weil das halt in dieser, ja einerseits in dieser ganzen Thematik Meinungsdelikte im weitesten Sinne eine Rolle spielt und was dazu kommt, weil es natürlich viele Anbieter irgendwelcher illegaler Güter gibt, die Telegram als ihren Hauptkanal nutzen und die auf Deutsch gesagt drauf scheißen.
Ja.
Die sitzen in einer Jurisdiktion, die damit überhaupt nichts am Hut hat. Die sitzen am Arsch
der Welt und
die
sagen dann, wenn das Gesetz,
eine deutsche Behörde überwachen kann, ja, dann ist das halt schön für die deutsche Behörde, mich tangiert das nicht.
Genau.
Deshalb wäre natürlich an der Stelle mein Rat, in einem gewissen Ranking darauf zu verzichten, Telegram zu benutzen. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei dem explizit dafür gestarteten verschlüsselten Chat ist. Also ich habe es dunkel in Erinnerung, als man das noch benutzt hat. Wenn man es auf mehreren Geräten hatte, dann konnte man wohl diesen Chat nur auf dem Gerät benutzen, auf dem man den verschlüsselten Chat angefangen hat und nicht synchron. Ja. Also, falls das noch so sein sollte, das weiß ich nicht, weil ich das seit dieser Information gar nicht mehr nutze. Wenn das noch so sein sollte, dann wäre das natürlich auf jeden Fall sicherer, als den normalen Telegram-Chat zu nehmen, der das nicht anbietet.
Ja, vielleicht mal eine ganz andere Frage, weil du hast auf das Thema auch schon mal Überwachung und Hausdurchsuchung und sowas alles angesprochen. Mal angenommen, du bekommst jetzt Hausdurchsuchung und da wird die IT beschlagnahmt. Was machen die damit? Schauen die sich jetzt in jedem Messenger, jeden Nachrichten, jeden Chatverlauf, gibt es da einen Affen, der den ganzen Tag Nachrichten liest? Weil das sind ja Personalkosten, Da geht es ja auch um Steuergeld. Also ich sehe mir gerade vor, wo meine Steuergelder hinwandern. Mhm. Wenn jemand, weil ja jemand 5 Flaschen Testosteron hat, jemand wochenlang Chats auswertet, was Tausende von Euro wahrscheinlich kostet. Also das ist ja auch, du musst ja, also ein Geschäftsführer würde man dafür entlassen wahrscheinlich, mhm. Wenn er solche, also ja, Missbrauch von, oder wenn er so, ich sag mal, so unwirtschaftlich arbeitet. Beim Staat geht das scheinbar, ja. Wie läuft das ab? Gehen die da hin und sagen, oh, okay, der hat jetzt hier WhatsApp, da hat Signal. Wir schauen jetzt mal alle uns an, auch wo jetzt vielleicht mit der Freundin irgendwelche, weiß ich nicht, keine Ahnung, was sie heute Abend im Schlafzimmer betreiben, geschrieben hat oder so. Oder schauen sie sich gezielt auf Verdacht was an? Oder wie läuft das so ab? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es überhaupt Informationen über so ein
Thema? Ja, da gibt es gute Informationen drüber. Mhm. Das kann man ja spätestens, wenn man Akteneinsicht nimmt, sehen.
Ja.
Gerade wenn man so Sonderbände über EDV oder IT-Auswertung hat.
Ja.
Und da ist also das erste große Problem, vor dem die regelmäßig stehen, überhaupt auf dieses Gerät draufzukommen. Also ein sichergestelltes Endgerät, wenn man alle Sicherheitsbedenken, die man immer so hat, wirklich umsetzt und sagt, ich habe das aktuellste Betriebssystem drauf, ich bin datensparsam, ich habe auch jetzt nicht mein Geburtsjahr als 4-stelligen PIN-Code und all diese Dinge, dann ist es gar nicht so einfach, da reinzukommen. Es ist auch nicht so, wie das manche denken, geben Sie uns mal Ihr Passwort, sonst knackt das unser LKA sowieso. Nee, das ist nicht der Fall. Also diese Passphrase zum Beispiel für einen Apple iOS, also das aktuellste Apple-Betriebssystem ist schon wirklich so konstruiert, dass man nicht ohne weiteres, wenn man das nicht kennt, in dieses System vordringen kann. Das ist auch einer der Gründe, warum die Datenauswertungen mitunter ewig dauern. Denn wenn die erstmal irgendwas sichergestellt haben und das liegt dort in der Asservatenkammer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitslücken offenbar werden, mit denen dann Spezialsoftware sowas auswerten kann, höher, je länger das Zeug da liegt. Und dann wird es natürlich auch nicht mehr geupdatet. Also wer jetzt sein iPhone einbüßt und bis heute alle Sicherheitsupdates gemacht hat, solange das dann da bei der Polizei liegt, macht keiner mehr Updates. Und mit jedem Sicherheitsupdate steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand quasi wie über so ein Jailbreak in das Gerät reinkommt und dann was auswerten kann. Deshalb dauert es allein aufgrund dieser zeitlichen Erfordernisse manchmal sehr lange, bis was ausgewertet wird. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo es ausgewertet wird. Und häufig sind das auch die Fälle, wo jemand kooperiert hat und gesagt hat, auf die Frage hin, ja, ich gebe Ihnen meinen Passcode, ich will das Ding auch schnell wieder haben, ich brauche das beruflich, da kann man gleich nochmal drauf eingehen.
Mhm.
Da ist es auf jeden Fall so, dass wenn die einmal ins Gerät reinkommen, dass es dann Spezialsoftware gibt, um beispielsweise WhatsApp-Chatverläufe auszulesen, Celebrate
ist das Signal wird da vielleicht auch, oder?
Alles. Also wenn du drin bist in dem Gerät und jetzt keine sicheren Enklaven mehr bestehen durch zum Beispiel verschlüsselte File-Container,
ja,
sondern jetzt einfach ein ganz normaler Chat. Also stell dir vor, du kommst in das Gerät so, wie wenn du dich beim ersten Mal nach einem Neustart einloggst. Alles, ja, was du da sehen kannst, das können die auch sehen. Und alles, ja, was die da sehen können, kann auch eine Software auslesen und dann automatisiert aufarbeiten. Und ja, diese Frage, ob es da einen Affen gibt, der da sitzt und das liest, den gibt's. Und ich habe gerade einen Fall auf dem Tisch, da sind wir noch im Rechtsmittel. Da geht es um, ich glaube, knapp 70.000 Euro Verfahrenskosten für die Auswertung von einem Computer. Weil die gesagt haben, wir sourcen das mal aus und nehmen da Experten und die rechnen dann hohe Sachverständigenstundensätze ab und dann kommen halt ganz schöne Summen zustande. Ob das rechtmäßig ist, steht auf dem anderen Blatt. Ich bin der Meinung, dass es nicht rechtmäßig ist, aber ist noch nicht entschieden, werden wir sehen. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, es wird dann wirklich dezidiert ausgewertet und da wird jetzt auch keiner von heute bis 2005, als er das iPhone das erste Mal in Betrieb genommen hat, alle Nachrichten lesen, wenn da immer Backups gemacht wurden, fleißig, wie man es ja nicht machen sollte.
Ja.
Sondern es wird halt durch eine Software ausgewertet, die jetzt auch mit Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz natürlich, mit Wahrscheinlichkeitsmustern, mit Stichworten, also nach Stichworten haben die früher schon gesucht. Jetzt ist es natürlich noch einfacher mit Sprachmodellen. Mhm. Und die kann man ja, ist auch völlig rechtlich, jedenfalls unproblematisch. Man kann ja Sprachmodelle lokal laufen lassen über solche Daten und die sind auch nicht so umfangreich, dass das jetzt lokal nicht möglich wäre. Also da jetzt vorherzusehen, was möglicherweise ein relevanter Chat-Inhalt wäre, ja, um das erstmal einem Menschen vorzulegen, der es dann weiter auswertet. Das ist eine Aufgabe, die KI natürlich sehr gut bewerkstelligen kann. Die wird auch gemacht. Und dadurch kommen natürlich auch umfangreiche und auch inhaltlich, leider muss man sagen, aus Sicht der Verteidigung, ziemlich ergiebige Auswertungen zustande.
Wie ist das jetzt? Du hast das Thema schon mal gesagt, wenn beruflich bedingt jetzt der, also stelle ich mir jetzt zwar auch als schwierig vor. Oftmals ist das ja dann auch irgendwie Firmeneigentum und wir nutzen ja dann irgendwie iPhone oder MacBook halt privat und auch dann beruflich. Wenn du jetzt aber zum Beispiel wie ein Influencer oder jetzt als Online-Coach, du bist ja auch abhängig davon, gibt es da die Möglichkeit, dann die Sachen wieder schneller zurückzubekommen? Kannst du sie abschreiben? Also ich jetzt so kenne, war halt so, man schaut dazu, dass man sich so schnell wie möglich ein neues Gerät besorgt und dann einfach das alles wieder so herstellt für sich selber. Mhm. Und wenn das irgendwie geht, vielleicht sogar das andere Gerät irgendwie kann, vielleicht kann man auch sehr fern auch Daten vernichten oder so, keine Ahnung. Aber die Wahrscheinlichkeit, vor allem wenn du es zurückbekommst, kann ja auch sein, sie installieren irgendwas drauf, dass sie dann auch wieder mitlesen können. Also macht eigentlich keinen Sinn, wenn die Geräte einmal weg sind. Und ich sag mal so, oftmals sind es ja auch, wenn man Unternehmer ist, auch Leasinggeräte. Mhm. Die sind ja gar nicht der. Flugwahrscheinlichkeit, ja, oder?
Viele spannende Fragen in einer. Also das Thema mit den Geräten, die man beruflich braucht, ja, es ist mittlerweile so, egal ob man sie beruflich braucht, jeder hat eine Banking-Software, jeder hat irgendeinen zweiten Faktor für zig andere Sachen, die er auf seinem Computer benutzen möchte. Die Geräte braucht eigentlich jeder. Also jeder, der das Zeug so benutzt, wie es die Hersteller irgendwann mal auserkoren haben, der braucht auch die Geräte für seinen Alltag, weil er sie dort integriert hat.
Genau.
Das wissen die auch, da gibt es auch Rechtsprechung zu, die sowas sagt wie, die Auswertung muss in einem verhältnismäßigen, vertretbaren, zügigen Zeitrahmen stattfinden. Aber da behelfen die sich meistens mit einem Trick, dass die beispielsweise sagen, wenn du Sachen über dein Telefon verkauft oder gekauft hast oder wenn du irgendwelche Betrugstaten zum Beispiel begangen hast durch irgendwelche Chats, was es da so gibt, oder irgendwelche Krypto-Anleihe-Betrügereien gemacht hast mit deinem Gerät. Immer in diesen Fällen kommt das Gerät ja auch als Einziehungsobjekt, als Tatmittel in Betracht. Und das bedeutet, die können sagen, das Verfahren dauert noch eine Weile. Wir wissen nicht, was rauskommt. Es ist denkbar, dass du für eine Tat verurteilt wirst, für die auch das Gerät eingezogen gehört. Und dann ist es als Tatmittel eingezogen. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob das Messer, mit dem du jemanden erstochen hast, das Messer aus dem Restaurant war, in dem du gerade gesessen hast, oder aus deiner eigenen Schublade. Das wird dann trotzdem als Tatmittel eingezogen. Dann kannst du dich mit deinem Leasinggeber, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, auseinandersetzen, wie du den Wertersatz für das eingebüßte MacBook leistest. Mhm. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Was manchmal eine Rolle spielt, wenn eine Einziehungsentscheidung wirklich ausgeschlossen ist oder wenn die ein bisschen zugänglicher sind, das kommt auch vor, dass die anbieten, die würden die Daten 1:1 spiegeln und dir das Original wiedergeben. Das machen die tatsächlich und dann arbeiten die mit dem Image weiter. Das finde ich eigentlich auch sinnvoll und sollte eigentlich Standard sein, wird auch in vielen Staaten standardmäßig so gemacht. Das ist aber regional extrem unterschiedlich und scheitert häufig an den Kapazitäten der Behörden. Man muss sich das so vorstellen, bei jeder Hausdurchsuchung werden mehrere IT-Geräte im weitesten Sinne mitgenommen. Und dann sitzen da vielleicht zwei Leute beim LKA, die das auswerten sollen. So ein 1:1, also Bit für Bit Backup dieser Speicher herzustellen, das ist ja auch nicht in 3 Minuten gemacht, sondern das läuft dann teilweise tagelang, je nachdem, wie viele Daten das sind und welche Mengen da gespeichert werden müssen. Auch auf welchen Speichermedien die Behörde das dann speichert. Die werden vielleicht jetzt nicht die allerteuersten SSD-Speichermedien kaufen dafür. Das kann man ja irgendwann haushaltstechnisch nicht mehr verantworten. Und dann dauert es allein deshalb sehr lange. Und wenn das dann soweit ist, dass man es dann herausgeben kann, spannender Punkt, ich weiß nicht, ob tatsächlich dann da ein Trojaner installiert ist oder ob irgendwas nicht mehr vertrauenswürdig ist, aber es gibt eine Handvoll Fälle, wo halt nach einer fingierten Kontrolle irgendwas auf irgendeinem Laptop installiert war und deshalb würde ich persönlich Gegenstände dieser Art, die ich von der Polizei zurückbekomme, nie wieder nutzen. Also ich würde die dann bei eBay verkaufen oder so, ich würde sie nicht mehr benutzen. Und wenn ich das mal voranstelle, dann ist eigentlich das Wichtigste in diesem ganzen Kontext Hausdurchsuchung und ich büße mein Gerät ein, dass man dezentral Backups vorhält, dass man innerhalb von einem Tag auf einem anderen Gerät weiterarbeiten kann, weil man sowieso ein anderes Gerät besorgen würde.
Ja, ja, vielleicht noch den Input, eure Leasinggeräte aber dann nicht bei eBay verkaufen, das dürft ihr nicht, ja?
Wenn ihr vorher den Leasinggeber entschädigt habt,
dann
könnt ihr das machen. Und das wäre auch zu empfehlen. Ansonsten kriegt er wahrscheinlich auch nie wieder ein Leasinggerät.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja.
Ja.
Ja, so viel zum Thema
Messenger.
Leasinggeräte und Messenger. Ja. Habe ich noch was vergessen? Ach so, eine Sache ganz wichtig, bevor wir es vergessen, weil das in dem Thema immer wieder gefragt wird und weil die Rechtsprechung da auch im Fluss ist und leider, muss man sagen, nicht gerade auf Seiten der Beschuldigten entschieden hat. Das Thema, wie ist es mit Mitwirkung an der Entsperrung? Muss ich mein Passwort verraten? Genau. Muss ich meinen PIN-Code verraten und so weiter? Natürlich nicht. Ja. Man ist nie verpflichtet, an seiner eigenen Überführung mitzuwirken und das umfasst auch, dass man selbstverständlich Passphrase und Co. nicht rausgeben muss und auch nicht rausgeben sollte, weil die sagen, dann geben wir ihnen das Gerät schneller wieder. Also aus den Fällen, und ich habe wirklich mehrere Hausdurchsuchungen pro Woche in der Kanzlei, und dass die wirklich mal ein Gerät schnell wieder rausdrücken, das kann ich im Jahr an einer Hand abzählen. Das sind dann so Fälle, wo die vielleicht sogar beim dritten Durchsuchen, auch die Möglichkeit gibt es ja, dass man nur Zeuge ist, und die wollen jetzt einfach mal überschlägig schauen, ob man den erhofften Chatverlauf überhaupt hat. Und dann guckt jemand rein und sagt, nee, passt schon. Und dann lassen sie alles da. Da hätten sie es möglicherweise sowieso nicht mitgenommen, weil die Durchsuchung nur dem Auffinden einer bestimmten Person hätte dienen dürfen nach dem Beschluss, was dann wieder niemand erwähnt hat. Also auch da hätte man nicht reinschauen lassen müssen. Aber da kann man es vielleicht abwenden. Aber das sind ganz spezielle Einzelfälle. In der Regel ist es so, es nützt überhaupt nichts, die Codes rauszugeben. Es führt nur dazu, dass die Auswertung schneller vonstatten geht, dass sie vielleicht überhaupt erst ermöglicht wird, denn dass jetzt in dem Jahr oder in nicht verjährter Zeit eine Sicherheitslücke offenbar wird, die es ermöglicht, in dieses iOS reinzukommen, steht ja in den Sternen. Es gibt ganz häufig iPhones, die nicht ausgewertet wurden und wieder zurückgegeben werden. Auch das kann ja passieren. Aber, und das ist der eigentliche Punkt, auf den ich noch ganz kurz hinaus will, die meisten von uns nutzen wahrscheinlich sowas wie einen Fingerabdrucksensor oder eine Face-ID. Und da ist die Rechtsprechung mittlerweile so, dass gesagt wird, das darf auch von der Polizei erzwungen werden. Also wer sagt, ich gebe mein Passwort nicht raus, da darf ich mit unmittelbarem Zwang den Finger auf den Sensor legen oder das Gesicht in das Gerät drehen und das damit entsperren. Die Rechtsprechung ist auch abgesegnet bis zum BGH. Das ist, halte ich ehrlich gesagt, für skandalös, aber es gibt da anscheinend keine Lobby oder es gibt keinen technischen Sachverstand unter den Rechtsanwälten, die das bisher verteidigt haben. Weil die Rechtsprechung sagt, das wird gemessen an der Vorschrift für die erkennungsdienstliche Behandlung und da sei es ja auch erlaubt, Fotos und Fingerabdrücke zu nehmen. Ja, völlig absurd und absolut nicht übertragbar, die Argumentation. Denn es ist ja genau das Gegenteil. Es ist ja genau das, was ich gerade meinte und das ist unbestritten, dass es ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht des Beschuldigten im Strafverfahren ist, schweigen zu dürfen und sich nicht selbst belasten zu dürfen, zu müssen. Wenn jemand in das Gerät reinschaut, dann macht er was. Und dann belastet er sich möglicherweise selbst, wenn auf dem Gerät irgendwelche Beweismittel gegen ihn gespeichert sind. Und beim Fingerabdruck kann man mal die Gegenprobe machen. Wenn die einen Fingerabdruck nehmen auf einem Blatt Papier oder auf irgendeinem Pad und dann haben die halt einen gespeicherten Fingerabdruck, dann können sie mal probieren, mit dem gespeicherten Fingerabdruck das Gerät zu entsperren. Da gab es vor mittlerweile, meine ich, über 10 Jahren den Versuch auf einem Chaos Communication Kongress, wo das belegt wurde, wie man die erste Version der Touch-ID von Apple hat umgehen können mit einem gefakten Fingerabdruck über, ich glaube, es war der Fingerabdruck damals von Herrn Schäuble. Da hat man von einem Wasserglas auf einer Konferenz den Fingerabdruck genommen und hat den mit so einem Plastikzeug nachgestellt und sich dann so einen Glibberfinger gemacht, den auf seinen eigenen Finger gelegt, so ganz dünn wie so eine Folie, weil das Ding ja auch misst, ob das durchblutet ist und ob das ein echter Finger ist. Und das hat funktioniert. Da hat man also mit dem Fingerabdruck von Schäuble ein Gerät geh- und entsperrt, was belegen sollte, dass Touch-ID nicht sicher ist. Das war aber, wie gesagt, vor Ewigkeiten, also gefühlt 10 Jahre her. Mittlerweile sind die Dinger natürlich viel besser. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt einen Fingerabdruck nehme, standardmäßig, wie ich es immer mache, im erkennungsdienstlichen Behandlungsprozedere, dann kann ich mit diesem Fingerabdruck, auch wenn ich den ausdrucke, das Gerät nicht entsperren. Und damit ist ja wohl klar, dass die Befugnisse für die erkennungsdienstliche Behandlung nicht dafür gemacht worden sind, so ein Gerät zu entsperren. Bei der Touch-ID ist ja noch schlimmer, bei der Face-ID ist ja so, man muss da reinschauen. Also wenn man eine Face-ID bei sich probiert und man schaut bewusst immer irgendwo anders hin, wenn man das 10-mal probiert hat, wenn man es richtig eingestellt hat, dann will er einen Passcode haben. Dann ist das mit der Face-ID nicht mehr möglich, weil er denkt, das macht man gerade nicht freiwillig. Oder man will es gerade nicht entsperren. Tja, das ist das spannende Thema. Muss ich den PIN-Code rausgeben? Nein. Können die Touch-ID und Face-ID erzwingen? Sie dürfen es, sie machen es auch. Und wenn man sich widersetzt, ist es ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist eine Straftat. Habe ich auch schon Verfahren dieser Art. Was natürlich immer eine Abwägungsfrage ist. Das führt ja am Ende jetzt nicht zu so einer gravierenden Strafe. So ein 113 StGB im Vergleich zu beispielsweise einem bandenmäßigen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Wenn man sich überlegt, was auf dem Gerät zu finden wäre und da geht es um 5 Jahre Mindeststrafe, würde ich vielleicht sagen, soll der Polizist mir mal den Finger brechen und ich drücke noch mal 10-mal irgendwie anders drauf mit einem Bereich meines Fingers, dass das Gerät endlich registriert. Das waren jetzt 10 Fehlversuche.
Ja.
Hat in diesen Fällen auch funktioniert, also die Geräte haben sie nicht aufgekriegt, aber führt halt dann zu Strafverfahren. Muss man im Hinterkopf haben, auch wenn ich natürlich offensiv und an jeder Stelle vertrete, dass das rechtswidrig ist, die deutsche obergerichtliche Rechtsprechung sieht es leider anders.
Die haben halt keine Ahnung. Du bist halt der Experte.
Hätte mich mal fragen sollen.
Genau. Ja. Sollten dich nehmen.
Ja. Oder der Zweck heiligt die Mittel. Man kann darüber denken, wie man möchte.
Ja, genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir mal.
Schöner Abschluss für
dich. Schöner Abschluss, Rundumschlag. Dann würde ich sagen, ihr könnt das Format DocTalk vor allen Dingen unterstützen mit einem Einkauf bei Vitaminversand24.com.
Dann kaufen wir uns ein neues iPhone.
Dann kaufen wir uns neue iPhones, genau. Nachdem sie beschlagnahmt wurden. Mit Code Anwalt, mit Code Sascha. Themenwünsche gerne in die Kommentare, Feedback in die Kommentare oder Fragen in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao, ciao.